Also, Sie sind jetzt heute beim Frauenarzt. Auch die Männer hier, um die es jetzt viele ging, auch die Männer haben jetzt heute das Vergnügen, beim Frauenarzt sein zu dürfen. Denn ich bin von Berufs her, also nebenberuflich bin ich Frauenarzt, Gynäkologe. Und da kriegt man so einiges mit, was der Bevölkerung sonst nicht so, nicht in die Öffentlichkeit gerät in der Regel. Einmal die Grausamkeit der Abtreibung, das ist ein blutiges und gewaltsames Geschäft. Wir haben schon gehört. Was aber im Verborgenen geschieht. Aber auch das ganze Schöne, was im Verborgenen geschieht, wo wir im, tief unten auf der Erde im Mutterschoß gewoben werden, wie es Psalm 139 so schön ausdrückt, da haben wir auch durch moderne wissenschaftliche Möglichkeiten Einblicke, da möchte ich Sie auch ein Stück weit hineinnehmen. Und mein Ziel ist auch nicht nur, Sie zu Multiplikatoren zu machen, sondern auch zu begeisterten Lebensschützern, weil Gott das Leben liebt und schafft und dass wir da auch ein bisschen von der Begeisterung, von der Schönheit, was Gott macht, etwas mitnehmen und das an andere weitergeben. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, super. Genau, weil die Distanz so groß ist, aber wir haben diese Distanz überwinden können, technisch. Wenn es mir jetzt noch gelingt, Sie auch da die Distanz zu Ihnen als Menschen und zur, der Bevölkerung draußen zu überwinden, haben wir gewonnen. Gut, eine Schneeflocke. Wussten Sie, dass jede Schneeflocke einzigartig ist? Es gibt nicht zwei gleiche. Und wenn das schon so einzigartig ist und eine solche Vielfalt zeigt, wie mehr dann wir Menschen? Wenn Sie sich jetzt mal hier Ihr Gegenüber angucken und Ihren Sitznachbarn, da ist nicht einer gleich. Jeder hier ist verschieden und noch viel vielfältiger als jetzt diese Schneeflocke. Maria Theresa hat das ja auch schon gesagt, die schon vorhin zitiert wurde. Wie kann man sagen, es gibt zu viele Menschen? Das ist ja genau, oder zu viele Kinder. Das ist genau, wie man sagen würde, es gibt zu viele Blumen. Jedes Kind ist so einzigartig und wunderbar gemacht. Das sind meine Kinder, Jungs, Zwillinge, derer zwei, wie wir eben schon gehört haben. Aber auch wenn sie Zwillinge sind, möchte man meinen, sie sind äußerlich ziemlich ähnlich, aber sie sind total grundverschieden. Äußerlich ja, aber innerlich, der eine kommt nach meiner Frau, der ist brav, anständig, hat jetzt beim Lesewettbewerb gewonnen, der andere kommt nach mir, da ruft ständig die Lehrerin an und sagt, ja, ich muss hier mal mit ihrem Sohn sprechen, ich muss gar nicht sagen, wer, ich weiß dann schon immer, wer es ist. Gut, aber wenn man jetzt, jeder von Ihnen hat wahrscheinlich schon mal einen Säugling gesehen, oder? Ein neugeborenes Kind. Die meisten. Viele. Okay, wenn man so ein neugeborenes Kind sieht, das kann ja noch nicht wirklich viel selbst. Das liegt da erstmal und kann eigentlich nur geliebt werden. Es kann einem vielleicht nochmal ab einem gewissen Alter entgegenlächeln, aber so viel kann ein Kind noch nicht. Das muss ganz viel lernen, das muss sich mit der Welt zurechtfinden, das muss anfangen zu krabbeln, anfangen zu laufen, dann fällt es noch 50 Mal auf die Nase, dann irgendwann läuft es so, wie Sie alle hier den Raum gefunden haben. Sie sind jetzt nicht alle reingekrabbelt, reingestolpert, sondern Sie haben gelernt zu laufen und sich richtig zu bewegen und koordiniert diesen Raum zu finden. Vielleicht sind Sie sogar mit dem Auto hingefahren, allein was das für Leistungen voraussetzt. Bei Kindern sind es auch immense Leistungen, dass das eine Kind jetzt hier es schafft, das Eis am Stiel zu halten. Dass es weiß, ich will dieses Eis festhalten, es soll nicht runterfallen, ich will es essen. Und das setzt eine ganze Menge Leistung von Gehirn, Nerven, Muskeln und die Koordination voraus. Oder das andere Kind kann hier drauftatschen und kann feststellen, aha, das ist klebrig, das ist feucht, das ist kalt, das hat eine andere Farbe, das ist bunt. Und so spannend, so sieht also ein Eis aus. Das sind so, wir denken da wahrscheinlich gar nicht mehr drüber nach. Für uns ist es ein Stück weit selbstverständlich, wie wir leben, aber das sind alles ganz riesige Schritte, Entwicklungsschritte könnte man sagen, wo wir uns vorwärts entwickeln. Und wenn das alles schon faszinierend ist, noch viel, viel mehr passiert vor der Geburt. Wenn ich Sie jetzt, die Dame in dem grünen, dunkel gestreiften, ja, genau, Sie. Wenn ich Sie jetzt mal fragen darf, was ist Ihr Geburtsdatum? Genau, das Jahr hätten Sie gar nicht so genau sagen müssen, aber wir sind ja unter uns. Aber das ist ja das, was wir feiern, wo der Mensch, wo Sie gesehen wurden von Ihrem Umfeld. Da hat Ihre Mutter Sie gesehen, vielleicht Ihr Vater, vielleicht andere Angehörige, Großmutter und so weiter, konnten dann Sie sehen. Aber auf der Welt waren Sie ja schon vorher. Eigentlich sollten wir das noch viel mehr feiern. 9 Monate vorher waren wir auch schon da. Und 9 Monate vorher haben wir schon ganz viel gelernt, denn all das, was wir dann auf der Welt können müssen, musste vorher schon geübt sein. Dass wir atmen können, war vorher schon trainiert im Mutterleib. Da wurde schon das Zwerchfell wurde hin und her bewegt, das ist ein Muskel, der muss trainiert werden. Nur war da noch kein Sauerstoff, sondern eben Fruchtwasser, was hin und her bewegt wurde. Aber das musste geübt werden. Welches Kind das nicht trainiert hat, kann später nicht atmen, zum Beispiel. Und es sind so viele ganz komplexe Sachen, die Entwicklung vor der Geburt ist einzigartig und faszinierend. Und wie gesagt, da gehen wir heute ein bisschen drauf ein. Wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen gehabt vom Vortrag von Herrn Redl, wann Leben beginnt. Und da ist eine in der Tat sehr große Bandbreite. Und ich fand das sehr interessant, wie die Biologen das auch mit einer großen Mehrheit festgestellt haben, dass Leben mit der Befruchtung beginnt. Ich hoffe, das müssen wir jetzt hier nicht im Einzelnen ausdiskutieren, aber es sind auch nicht nur die Biologen, sondern es sind auch die Embryologen, das Fachgebiet der Embryologie, was sich eben beschäftigt mit dem Leben vor der Geburt. Und das hier ist so das Standardwerk zu diesem Fachgebiet aus dem Englischen von einem Autor namens Moore, jetzt hier im Deutschen übersetzt. Und auf der ersten Seite schon fängt es ganz logischerweise an mit dem ersten Tag, wo dieses Gebiet beginnt. Und hier sieht man ein Spermium, wie es die Eizelle, wo es eindringt. Und hier sieht man dann den mütterlichen und den väterlichen Chromosomenstrang, wie sie sich verbinden. Und ab dem Moment entsteht etwas. Ja, was entsteht da? Eine ganz einzigartige neue DNA. Und die wir alle ganz unterschiedlich haben. Die bestimmt nicht alles. Nicht, wie sich ihre Haare färben oder welche Kleider sie anziehen, das nicht. Aber sie bestimmt ganz vieles, was uns dann letztendlich auch ausmacht. Und so sind wir da von Gott zusammengestellt worden und dann schauen wir, wie sich das dann später zeigt. Aber was wir für ein Geschlecht werden, welche Augenfarbe wir haben, manchmal auch unsere Charaktereigenschaften, sei es gut oder schlecht, aber nicht alle, sind da schon ein Stück weit festgelegt. Also es ist total spannend, aber das konnte man natürlich früher nicht wissen. Nur eigentlich, wie Herr Redl das schon sehr schön gesagt hat, auch in der Bibel ist das schon eigentlich viel früher ganz klar gemacht worden. Es ist da nie irgendwo ein Abschnitt gemacht worden oder gesagt worden, hier ist eine Grenze, ab wann es ein Mensch wäre und wann nicht. Das ist von Anfang an, hat die Bibel gar keinen Zweifel daran gelassen, dass der Mensch von Anfang an ein Mensch ist, dass Gott am Wirken ist, dass er im Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass er sogar schon eine Beziehung zu Gott haben kann und von Gott geliebt ist vor der Geburt. Vielleicht einen Satz, den können wir uns wenigstens mitnehmen, es klang ja schon vorhin an. Der Mensch entwickelt sich nicht zu einem Menschen, sondern er entwickelt sich als Mensch und das geht kontinuierlich. Vom Embryo zum Feten, wenn man das so nennen will, dann zum Säugling, zum Kleinkind, dann zum größeren Kind, zum Teenager, dann irgendwann junge Erwachsene, dann Erwachsene, dann irgendwas, was ich bin und dann irgendwas, was einige von Ihnen sind. So gehen wir kontinuierlich weiter. Aber das sind nicht irgendwelche Stufen. Dieses Stufendenken ist eigentlich antik. Manchmal wird den sogenannten Lebensschützern ja vorgeworfen, wir wären mittelalterlich. Wir würden irgendwelche mittelalterlichen Thesen vertreten und hätten mittelalterliche Moralvorstellungen. Aber dieses Stufendenken, was ja letztendlich auch in der Fristenlösung mit der 12. Woche zum Tragen kommt, das ist antikes Denken. Das ist dann noch viel früher. Dann, wenn das so wäre, wenn wir mittelalterlich sind, dann sind wir ja noch fortschrittlich gegenüber dem antiken Denken von der Fristenlösung etc. Das war Aristoteles, der gesagt hat, der Mensch entwickelt sich in Stufen. Erstmal ist es ein Pflanzenwesen, dann ein tierisches Wesen und erst irgendwann ein menschliches Wesen, wann irgendwann nach seiner Theorie oder nach der gängigen griechischen Philosophie irgendwann die Beseelung stattfinden würde. Und übrigens bei den Frauen auch noch mal ein bisschen später. Wie er das begründet hat, ich habe es überall versucht herauszufinden, wahrscheinlich war es ein Kind seiner Zeit, der Philosophie angehangen, dass eben Frauen einfach da weniger zählen. In der Bibel ist das anders. In der Bibel wird da kein Unterschied gemacht. Vor der Geburt, nach der Geburt, bei der Geburt zwischen Männern und Frauen. Gut, also diesen Satz, wenn Sie sich den schon mal mitnehmen, der Mensch entwickelt sich kontinuierlich als Mensch. Und so haben wir alle verschiedene Lebensabschnitte, aber nicht eine feste Stufe, wo wir plötzlich was anderes wären. Und ab dann, wo man sagen könnte, da wären wir jetzt was völlig Neues. Also die Geburt ist es mitnichten, der Herzschlag auch nicht. Das ist, wie wenn man es überhaupt von außen so genau feststellen. Andere sagen die Gehirnströme, wenn sie funktionieren. Und andere Philosophen sagen ja erst ein paar Jahre nach der Geburt überhaupt, wenn ich gewisse Leistungen bringe. Das mitnichten, sondern von Anfang an, da ist was wirklich ganz Neues entstanden. Und ich will Sie auch herausfordern, lassen Sie sich auf solche Diskussionen ein. Fragen Sie andere, was Sie sagen würden, was jemand aus einem ganz anderen Umfeld, was derjenige sagen würde oder diejenige, wann fängt Leben an? Und wenn Sie dann irgendwas hören, dann fragen Sie einfach, stellen Sie Fragen, so wie es Jesus auch gemacht hat und uns herausgefordert hat, wie begründen Sie das? Und dann wird es oft windig und dann kommt man am Ende nur darauf, der einzig wirklich Einschnitt, wo was wirklich Neues entsteht, ist Tag 1. Aber man kann das natürlich nicht sehen, man kann die DNA nicht sehen, man kann die Chromosomen nicht sehen. Aber wenn wir uns nur auf das beschränken, was sichtbar ist, so wie wir als Christen wissen, wir können Gott jetzt auch nicht sehen, aber wir können seine Wirkung sehen, seine Auswirkung. Wir können auch Strom nicht sehen und wir können das WLAN nicht sehen, was es hier gibt im Raum. Und genauso können wir auch nicht sehen, dass die Erde jetzt rund ist und eine Kugel ist. Wenn wir uns auf eine Ebene hinablassen, wo andere Leute sagen, der Mensch ist erst dann Mensch, wenn ich das und das sehe oder wenn die und die Leistung gebracht ist. Nein, in der DNA ist das schon drin. Und wenn wir uns auf so eine Ebene hinablassen, ist es genauso, wie man sagen würde, die Erde ist flach. Weil sehen kann ich das auch von hier nicht. Das muss man einfach ein Stück weit glauben und da ein Stück weit der Wissenschaft und ich würde sagen auch der Bibel Glauben schenken, dass eben von Anfang an etwas Neues entsteht. Und das ist eben diese DNA, die so faszinierend ist, das ist jetzt noch nicht so viele Jahrzehnte bekannt, wie wir innen drin gewoben sind. Und das ist ein echtes Zusammenweben, wie das in sich verknäult ist. Wenn man die DNA aus einer Zelle herausnimmt und auseinanderzieht, hat man einen Meter. Jetzt bestehen, ich bleibe nochmal bei der Dame, die uns ihr Geburtsdatum verraten hat, wenn man jetzt alle ihre Zellen nimmt, das sind mehrere Trillionen Zellen und alle Zellen, die Zellkerne auseinander nimmt und die DNA, dann habe ich eine Strecke von 340 Mal von der Erde bis zur Sonne und zurück. Das steckt in einem einzelnen von ihnen drin. So faszinierend ist das, so sind wir gemacht. Nur man sieht es halt nicht, man muss halt ein Stück weit glauben, aber da steckt schon eben ganz viel drin. Jetzt hier darf ich Ihnen vorstellen, so sahen wir aus im zarten Alter von 2-3 Tagen. Da sind jetzt schon 2 Zellen da. Findet man nicht in unseren Fotoalben von den schönen Kinderaufnahmen. Man sieht da auch noch nicht so viel, aber wir wissen jetzt hoffentlich, die DNA, die uns ausmacht, steckt ja da schon drin in dem jeweiligen Menschen. Gehen wir noch ein bisschen weiter, jetzt werden wir ein bisschen älter. Und jetzt in diesem Stadium, da sind wir jetzt schon mehrere Zellen mit der jeweiligen DNA, ist ja jetzt auch das Problem oder die Herausforderung, dass man das auch untersuchen kann. Ich glaube, ich gehe nochmal eins zurück, da fehlt dann eins. Ich habe ja noch ein anderes Bild, aber wie auch immer. Die Präimplantationsdiagnostik, die uns heute möglich ist, im Rahmen der künstlichen Befruchtung, nur in diesem Rahmen können wir an diesem 8- oder 16-Zellstadium schon Diagnostik betreiben. Aber Diagnostik, eigentlich auch das nur mal so nochmal hingestellt, das ist eigentlich schon der falsche Begriff. Weil Diagnostik eigentlich in der Medizin voraussetzt, dass ich eine Therapie anschließe bei demjenigen, wo ich die Diagnostik mache. Wenn ich jetzt bei Ihnen Sie untersuche und feststellen möchte, ob Sie eine Erkrankung haben, dann macht diese Diagnostik nur Sinn, wenn ich Ihnen auch eine Behandlung anbieten kann. Wenn die Behandlung aber darin besteht, denjenigen Menschen nicht weiterleben zu lassen oder auszuselektionieren, dann ist es eigentlich keine Diagnostik und keine Therapie. Nur mal das so als Unterscheidung. Aber man nennt es Präimplantationsdiagnostik, weil wir halt hier noch sehr früh sind. Man kann hier verschiedene Krankheiten erkennen. Trisomie 21 ist die bekannteste, aber es gibt auch andere, zum Beispiel Mukoviszidose. Ich weiß nicht, ob Sie diese Erkrankung kennen. Die wurde aber als Paradebeispiel oft aufgeführt, weil es um diese Diskussion ging. Eine Lungenerkrankung, mit der die Lebenserwartung früher 16, 17 Jahre war, heute liegt sie bei 35 bis 40. Mein bester Schulfreund hatte diese Erkrankung in der Grundschule schon diagnostiziert und er ist verstorben mit 15. Wir waren noch zusammen, sind wir konfirmiert worden und er ist dann gestorben und war auch sehr krank schon vorher. Aber sein Leben, es war, glaube ich, einer der ersten wiedergeborenen Christen, die ich kennengelernt habe. Sein Vater war Alkoholiker, hat die Familie geschlagen, seine beiden älteren Brüder, die waren auch sehr gewalttätig dann und hatten beide dann Probleme mit Alkohol und Drogen. Das waren aber die quasi Gesunden. Der Ingo, mein Schulfreund, krank quasi, chromosomal krank mit dieser Mukoviszidose, hatte ein kurzes, aber ganz erfülltes Leben. Und er hat eine Lebensfreude gehabt, an die die beiden quasi Gesunden nicht dran kamen. Ich meine, das sind die schwierigen ethischen Fragen, aber wer sind wir, dass wir uns anmaßen dürfen oder wer darf das entscheiden, welches Leben jetzt lebenswert ist oder nicht. Da werden jetzt Ethikkommissionen gebildet. Dass das schwierig wird, das war vorher abzusehen und das wurde alles beiseite geschoben. Aber jetzt, diese Ethikkommissionen entscheiden manchmal auch ganz unterschiedlich, wo jetzt die Implantationsdiagnostik gerechtfertigt ist, wie die Konsequenzen sind. Ein ganz schwieriges Feld, aber auch ein ganz trauriges Feld, weil wir haben uns damit noch mal ein Stück weit weiter auf diese schiefe Ebene begeben, wo wir immer weiter medizinisch, gesellschaftlich in den Abgrund rutschen. Und das ist ja eben auch der Anfang. Also die Gefahr ist ja, jetzt glaube ich, ja, wir sind hier bei der Präimplantationsdiagnostik, genau, wo wir jetzt noch vor der Implantation sind. Die Frage ist auch, wie geht das weiter? Wie viele künstliche Befruchtungen werden gemacht werden, nur deswegen, um solche Krankheiten zu erkennen und dann ausselektionieren zu können? Dass es hier so, weil es um diese Diskussion ging, gab es einen Artikel, zum Beispiel hier in einem größeren Nachrichtenmagazin, was ja im Moment auch eine gewisse Glaubwürdigkeitskrise hat, Kinder ohne Fehler. Da wurde damit suggeriert, man könnte mit dieser Diagnostik Kinder ohne Fehler produzieren. Natürlich wurde weggelassen, dass es bedeutet, ganz viele Kinder mit Fehlern auszuselektionieren beziehungsweise nicht weiterleben zu lassen beziehungsweise abzutöten in dem Embryonalstadium. Wo wir ja hoffentlich erkannt haben, da ist es schon ein Mensch. Nur das wurde ja schon gar nicht diskutiert. Aber wie dem auch immer sei, wer von uns ist ohne Fehler? Ist jemand Mutiges, der sagt, ich habe keinen Fehler? Das Dumme ist, mit der Definition müssten wir ja alle ausselektioniert werden. Das wäre dann eigentlich die Konsequenz. Und nebenher ist es halt auch doppelt falsch, was dieses Nachrichtenjournal dann gebracht hat. Denn man kann damit mitnichten alle möglichen Krankheiten feststellen, wie wir auch immer Krankheit definieren wollen, sondern man kann ja nur chromosomale Erkrankungen feststellen. Man kann keinen Herzfehler feststellen, man kann kein ADHS feststellen, man kann viele andere Sachen eben nicht feststellen. Man suggeriert hier etwas, was nicht richtig ist. Und ich denke, das darf man auch ruhig benennen und Falschaussagen gegenübertreten und denen Fakten gegenüberstellen, wie es denn auch tatsächlich dann korrekt sein müsste. So, also wir befinden uns ja jetzt hier in unserem zarten Alter von mehreren Tagen bis eine Woche hier im Eileiter. Dort findet ja die Befruchtung statt. Und dann werden wir weiter transportiert, aktiv übrigens, durch diese Flimmerhärchen von der Mutter, das ist ein aktiver Transport, dann in die Gebärmutter und dort findet die Einnistung statt. Wir in diesem Stadium schon, das heißt ja, manche definieren ja auch den Beginn des Lebens erst hier, wenn die Einnistung stattfindet, weil dann erst würde ja ein Kontakt zwischen Mutter und Kind stattfinden durch den mütterlichen Blutkreislauf. Der findet dann hier statt bei der Einnistung. Deswegen mit diesem Trick, dass Leben erst dann beginnen würde mit der Einnistung, hat man ja auch die Spiralen gerechtfertigt, weil es ein großer Markt. Die Spirale ist ein Nidationshemmer, der genau dieses Einnisten verhindert. Wenn man natürlich sagt, menschliches Leben, hier vorher ist es noch keins und erst dann kann man die Spiralen verkaufen. So war das der Trick damals. Ist aber nicht so, ich hoffe, wir haben verstanden, menschliches Leben fängt vorher an und wenn nichts dazwischen kommt, entwickelt es sich kontinuierlich eben schon vor der Einnistung. Aber es ist auch nicht so, wie behauptet wird, dass wir erst dann mit der Mutter kommunizieren und dann erst mit ihr verbunden werden. Stimmt nicht. Medizinisch ist es so, erstens werden wir hier auch schon versorgt, sonst würden wir hier schon eingehen. Wir werden halt durch das mütterliche Milieu an Flüssigkeiten versorgt, die sich dort im Eileiter befinden. Übrigens ein großes Wunder und das kriegen wir bei der künstlichen Befruchtung noch lange nicht so hin, die Zusammensetzung so genau zu machen, wie sie da ist. Aber noch viel spannender, wir kommunizieren in dem Zeitpunkt schon mit der Mutter. Wie machen wir das? Reden können wir noch nicht, das ist auch den Schülern klar, wenn ich manchmal Schulunterricht mache. Auf hormoneller Ebene machen wir das. Und in dem Stadium schon werden spezifische Hormone gebildet, die nur dieser Mensch mit seiner spezifischen einzigartigen DNA bildet. Und mit diesen Hormonen signalisiert das Kind seiner Mutter, hallo, ich bin da. Ich bin kein Fremdkörper, bitte stoß mich nicht ab. Ich habe zwar eine andere DNA als du, weil ich ein eigener Mensch bin, aber trotzdem bitte nicht als fremd erkennen, sondern bitte mich hier durchlassen, mich einnisten lassen, mich passieren lassen. Wenn das übrigens nicht richtig funktioniert, es gibt manche immunologischen Krankheiten, wo in der Tat dann solche Abstoßungsreaktionen passieren können. Das ist dann aber etwas Krankhaftes, wo man auch manches an Behandlung möglich ist. Aber im Regelfall, im Gesunden, funktioniert es so, dass dann durch diese Kommunikation mit der Mutter auf hormoneller Ebene dann die Einnistung überhaupt erst stattfinden kann. Jetzt sind wir Deutsch. Eigentlich müssten wir hier jubeln und sagen, wow, wie wunderbar ist das gemacht. Wie wunderbar hat das unser Schöpfer hinbekommen. Aber wir sitzen hier und ja, hört sich ganz nett an. Also ja, ich bin ja auch Deutscher. Mir fehlt auch, meine Frau sagt auch immer ein bisschen. Also man, eigentlich müsste man jetzt hier sitzen, nicht sitzen, sondern tanzen und springen und jubeln. Und eigentlich nochmal ein, genau, danke. Und vielleicht dann auch noch ein Lobpreislied anstimmen, das wäre eigentlich angemessen, wenn man kann eigentlich nur staunen. Und die Medizin und die Wissenschaft kann ja nur einen Bruchteil überhaupt feststellen. Verstehen haben sie, verstanden haben sie ja noch lange nicht alles. Man erkennt vielleicht nur die Spitze der Schönheit und der Faszination. Und eigentlich kann man nur staunend daneben stehen und sagen, Gott, das hast du wunderbar gemacht. Einzigartig. Das kriegen wir künstlich nicht hin. Mitnichten. Auch nicht ansatzweise. Wunderbar, Halleluja, genau, in einer israelischen Weise, genau, ein wunderschönes Lied auch, ja, wunderschön. Ich glaube deswegen, na gut, das führt jetzt zu weit, aber vielleicht hat sich Gott deswegen auch das Volk der Juden ausgesucht, weil die können so wunderschön feiern. Die tanzen und singen und die Psalmen, geht auch, ja, okay, aber da, wir schweifen etwas ab, gehen wir vielleicht mehr wieder zu unserem Thema. So findet die Einnistung dann statt und hier das die gelblichen Zellen hier außen, aus denen entwickelt sich dann der Mutterkuchen letztendlich, der dann für die Versorgung zuständig ist. Und das in der Mitte, das hellere, das sind wir in diesem frühen Stadium. Ach, jetzt muss ich es noch ein bisschen kompliziert machen. Aber Sie haben ja vielleicht schon einen Kaffee vorhin getrunken. Wir wollen ja auch schon biblisch fundiert hier sein. Deswegen ganz herzlichen Dank für den Herrn Redl vorhin für die wunderbaren Worte. Und aber auch naturwissenschaftlich und da gibt es verschiedene Zählweisen. Ich will das nur hier kurz anreißen, denn unser tatsächliches Lebensalter ist ja eben nicht, wie in Ihrem Pass steht, sondern eben 9 Monate vorher, wo Sie quasi angefangen haben zu leben und auf der Erde waren mit Ihrer DNA. Und so fängt ja auch die jetzt Fachgebiete der Embryologie an, die Biologie und die juristischen Texte beziehen sich auf diesen ersten Tag. Bei den Gynäkologen ist es nicht so. Die Gynäkologen aus historischen Gründen hatten ja nur als Berechnungsgrundlage die Periode der Frau. Und dann haben sie immer vom ersten Tag der letzten Periode der Frau ausgerechnet und dann halt gesagt, so und so viel die Schwangerschaftswoche und so weit ist die Frau in der Schwangerschaft und dann ist der errechnete Geburtstermin. Und damit kommen die Frauenärzte, sind dann immer 2 Wochen quasi künstlich zu weit. Und nach dieser Frauenarztberechnung ist man bei 40 Wochen, aber tatsächlich sind es nur 38 Wochen. Die wir im Mutterleib sind, durchschnittlich natürlich auch, es gibt Abweichungen. Aber deswegen sind es immer 2 Wochen Unterschied. Und in exakter Wissenschaft brauchen wir einen klaren Bezugspunkt. Also ich beziehe mich jetzt in dem weiteren, in den Bildern dann auf den Tag 1, wo wir angefangen haben zu leben, wie es die Embryologie und die Biologie auch macht. Nur, dass wir da nicht durcheinander kommen, Ihre Frauenärztin oder die Hebamme würde was anderes schreiben, die würde 2 Wochen plus rechnen. Aber es ist ja relativ einfach, wenn man dann einfach 2 Wochen wieder abzieht, dann weiß man, wo man genau ist. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Also hier, wie gesagt, sind wir in der 3. Lebenswoche. Bei Frauenarzt, wie gesagt, würde 5. Woche dazu sagen. Aber jetzt in der 3. Woche sind wir jetzt gerade mal 1,5 mm groß. Das ist nicht viel. Aber das Herz schlägt da schon. Bei einer Größe von 1,5 mm schlägt das Herz. Faszinierend, auch wieder. Also wie das Herz überhaupt funktioniert, dass Sie alle jetzt hier aufrecht sitzen, bedeutet ja, Ihr Herz schlägt. Und Ihr Herz schlägt auch regelmäßig und rhythmisch. Das setzt ein Reiz-Leistungs-System voraus, wo wir uns jetzt gar keine Gedanken machen, es funktioniert einfach. Aber wir haben einen Sinusknoten, wir haben Reizleitungssysteme, die das Herz genau regelmäßig schlagen lassen. Auch wenn ich Sie jetzt ganz schrecklich erschrecke und sage, der Vortrag wird jetzt 8 Stunden dauern und Sie werden heute ganz spät nach Hause kommen. Wenn ich Ihnen das jetzt glaubhaft versichern würde, würde Ihr Herz schneller schlagen und Sie würden einen riesen Schreck bekommen. Und dass das Herz Ihnen dann schneller schlägt, das funktioniert auch durch das autonome Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus, ist total faszinierend. Aber dass das so früh schon in der 3. Lebenswoche schlägt, setzt ja auch schon voraus. Da sind schon Nervensysteme gebildet, die das Herz regelmäßig schlagen lassen. Es fängt erst allmählich an zu üben. Es ist da noch, fängt an, erstmal ohne regelmäßig zu schlagen, bis dieses System sich weiter ausbildet und ausreift. Das Herz ist ein Muskel, das muss erst üben und trainieren. Es ist noch kein Tropfen Blut gebildet, das kommt erst etwas später. Aber das Herz schlägt und trainiert. Und jede Abtreibung wiederum stoppt ein schlagendes Herz. Und wenn man sagt, wie es ja manche tun, Leben beginnt mit dem schlagenden Herz, dann ist das schon so früh. Gut, aber wir wissen ja, Tag 1 ist Tag 1. 4. Lebenswoche, jetzt richten wir uns so langsam auf, hier bildet sich langsam die Hand. Wenn wir jetzt hier dieses Bild eines menschlichen Embryos sehen, ich könnte jetzt genauso gut ein Bild eines Hühnerembryos zeigen und es wäre gleich. Frage: Woran können Sie jetzt unterscheiden, ob es ein Menschenembryo ist oder ein Hühnerembryo? Was würden Sie sagen? Wer gut aufgepasst hat, wenn wir uns aufs Äußerliche beschränken, können wir es gar nicht sagen. Wir nicht. Aber die DNA ist das Entscheidende. Wenn in diesem Embryo Hühner-DNA drin ist und die Eltern Hahn und Henne sind, dann bestimmt das, dass dieser Embryo sich später zu einem Leben entwickelt, was auf dem Misthaufen irgendwann sitzt und morgens um 5 kräht. Wenn dessen Eltern aber Mann und Frau sind und die menschliche spezifische DNA drin ist, dann sitzen sie heute hier vielleicht. Das ist der Unterschied, was wir nicht sehen können, aber was da ist. Und deswegen, uns Christen fällt es ja leichter, wir selig sind die, die an das eben glauben, was sie nicht sehen. Das muss man jetzt einfach ein Stück weit annehmen. Aber daher kamen diese historischen Missverständnisse, auch diese wissenschaftlichen Missverständnisse, wo ja früher viele eben gesagt haben, das ist erstmal ein so ungeformter Keim, das ist erstmal nur ein pflanzliches, dann tierisches und dann erst menschliches Leben, weil am Anfang sieht es ja erstmal gleich aus. Aber auch da mit der Wissenschaft, mit dem heutigen Stand der Wissenschaft dürfen wir sagen, mit der DNA ist der Unterschied ganz klar. Und von der Bibel her sowieso, schon viel früher. So, jetzt richten wir uns so langsam auf. Das Herz ist immer noch sehr groß. Jetzt sind wir hier mal gerade 4 mm groß. Das Herz wird jetzt schon immer regelmäßiger, rhythmischer, arbeitet es. Hier die Wirbelsäule, auch wie wunderbar das geschaffen ist, dass die Wirbelsäule hier einen Schutz bildet für das Rückenmark, dass wir alle hier reinlaufen konnten, setzt voraus. Unsere Wirbelsäule hat sich geschlossen, das Rückenmark ist geschützt. Es gibt auch das Krankheitsbild des offenen Rückens, Spina bifida, wo das nicht passiert, wo man dann womöglich nicht richtig laufen kann oder Blase und Darm nicht richtig kontrollieren kann. Kann man übrigens heute auch behandeln. Man kann es sogar mittlerweile schon im Mutterleib behandeln, wenn man das erkennt. In Heidelberg laufen erste Versuche, wobei unter uns würde ich sagen, wenn Sie jemanden betreuen, wo das festgestellt worden ist, würde ich Ihnen eher die Schweiz empfehlen oder die USA, die da schon viel weiter sind. Aber es sind schon hervorragende Ergebnisse, wenn man das im Mutterleib behandelt. Und sowieso, wir kommen darauf noch mal ein bisschen später zu sprechen. Es gibt schon auch einiges, was man tun kann. Aber eine Abtreibung ist, das kann ich nur aus eigener Überzeugung und eigenem Herzen sagen, eben keine Lösung, wie wir auch vorhin gehört haben. Es löst keine Probleme. Es löst auch die gesundheitlichen Probleme nicht wirklich. Dann ist zwar das Kind nicht da mit seiner Erkrankung, aber es ist ja doch da. Es war ja schon da. Es war schon längst da gewesen. Und deswegen müssen wir auch davon sprechen, ich meine, jedes Kind wird geboren. Die Frage ist, wie wird es geboren? Wird es tot oder lebend geboren? Wird es vorher getötet oder darf es weiterleben? Geboren wird es. Es kommt auch irgendwann sichtbar auf die Welt. Nur ist ja auch die Frage, ob für alle sichtbar im Kreissaal oder nur im Verborgenen in einer Abtreibungsklinik. Gut, gehen wir hier noch ein bisschen weiter. Hier bildet sich schon das Pigment von der Netzhaut, das wir sehen können. Hier auch das Pigment sieht man nochmal. Auch hier bildet sich die Hand immer mehr aus. Das sieht ja jetzt mehr noch wie eine Flosse aus. Auch deswegen gab es ja früher die historischen Missverständnisse, dass wir eben auch da die ganze Evolutionstheorie nochmal nachmachen und erstmal so ein bisschen Tier-Fisch-ähnlich aussehen oder Amphibien-ähnlich. Aber wie gesagt, die DNA sagt was ganz anderes. Die DNA sagt, hier werde ich kein Lurch, sondern hier werde ich ein Mensch. Und hier bildet sich das schon aus, dass wir später mit unseren Händen so diffizile Sachen machen können, wie Klavierspielen zum Beispiel. Und das ist auch Wunder, die wir noch gar nicht richtig verstanden haben. Woher wissen die Nervenzellen, dass sie auswandern und aussprossen bis in die Fingerspitze, mit der wir dann so diffizil tasten können? Woher wissen die Blutgefäße, dass sie da aussprossen bis in die Fingerspitze? Denn sonst hätten wir Durchblutungsprobleme. Es gibt auch Krankheiten, wo das nicht richtig funktioniert. Aber in der Regel ist es wunderbar gemacht, dass es halt dorthin aussprosst. Und das nach einem Bauplan, den wir noch nicht verstanden haben. Das machen die Zellen. Wie? Gibt es verschiedene Theorien, wissenschaftliche Untersuchungen, aber ganz vieles haben wir noch nicht kapiert. Wir wollen zum Mars fliegen, aber das haben wir noch lange nicht kapiert. Ganz faszinierend. Also hier, dass das Gehirn, dass wir heute denken können, dass Sie mir zuhören können und dass ich Ihnen etwas erzählen kann, das geht nur, wenn das Gehirn bis in den letzten Winkel gut durchblutet ist. Und diese ganzen Blutgefäße ästeln sich hier schon weiter auf und versorgen das Gehirn. Und in der Phase ist volle Höchstleistung Richtung Gehirnentwicklung. Da wird alles dorthin geschafft und jetzt hat sich schon Blut gebildet und dorthin läuft dann schon die Blutversorgung bis ins Gehirn hinein. So, auch hier sieht man das nochmal. Das große Organ, was ist das? Das ist die Leber. Nochmal relativ groß, da wird das Blut gebildet in dem frühen Stadium. Heute bei Ihnen hier wird das Blut im Knochenmark gebildet, aber beim noch nicht geborenen Kind und beim Säugling wird es in der Leber gebildet. Deswegen ist die so groß hier verhältnismäßig. Gut, jetzt bilden sich die Finger schon ein bisschen mehr aus. Hier sieht man schon mehr. Bei uns Menschen sind wir so geschaffen, dass wir mit den Händen mehr machen. Wir nehmen mit den Händen jemanden in den Arm. Wir segnen mit den Händen und wir umarmen Menschen. Die Beine sind nicht ganz so wichtig. Würde jetzt ein Fußballer anders sehen, aber die Hände sind erstmal primär. Und so ist es auch bei der Entwicklung. Die Füße hängen da noch ein bisschen hinten dran. Die entwickeln sich lange nicht so schnell und nicht so diffizil. Gut, auch hier nochmal, also Bilder auch von einer Ästhetik, wo ich immer staune. Ich meine, wir können auch einen Sonnenuntergang schön finden. Aber wie viel schöner ist auch das, wie jeder Mensch geschaffen ist? So, hier, da ist ein Nabelbruch. Der Darm ist außerhalb des Bauches. Und das ist auch wieder eine geniale Problemlösung. Im Bauch ist zu wenig Platz. Im Bauch ist die große Leber, die Blut produzieren muss. Der Darm ist noch nicht so wichtig, weil so viel gegessen wird da noch nicht. Deswegen ist der Darm kurzzeitig draußen geparkt. Das ist normal. Das hatten wir alle so. Ich meine, vielleicht hat der ein oder andere später einen Nabelbruch, wo das dann nicht mehr normal ist, wenn das eine Schwachstelle geworden ist oder wenn wir vielleicht auch zu viel gegessen haben. Dann ist auch wieder zu wenig Platz. Aber dann können auch Darmschlingen sich da aus einem Bruch herauswölben. Aber da in dieser Lebenswoche, oder das sind 2-3 Wochen, ist es völlig normal, dass da der Darm ausgelagert und draußen geparkt ist. Das Ohr bildet sich aus. Das ist auch total faszinierend, dass wir hören können. Komme ich später nochmal dazu. Jetzt sind die Finger schon besser sichtbar. Und auch hier mit den Blutgefäßen, die bis in die Spitze reichen. Und nur da, wo Blutgefäße und Nerven hinwandern, da entwickeln sich auch weiter Finger, Zehen, Extremitäten. Und hier können die Kinder dann allmählich schon koordiniert bewegen, die Hände bewegen, die Beine bewegen. Das sieht noch so ein bisschen, wenn ich das in Schulklassen zeige oder so, das sieht noch ein bisschen alienmäßig aus. Auch noch nicht so fotogen, manche kriegen erstmal einen Schreck, aber das ist deswegen, weil unser Kopf eben, die Gehirnentwicklung ist da so immens wichtig. Die ist bei uns Menschen wichtig. Dann. Und da geschieht eben ganz viel hinter dieser hohen Stirn. Und auch die Gefäßbildung, auch bis in die Schädelkalotte, bis in den Knochen hinein, bis in die Hirnhäute, die das Hirn ummanteln, total faszinierend. Das ist noch alles ein bisschen durchscheinend, weil unsere Haut auch noch ganz dünn ist. Da sind wir noch ein bisschen dünnhäutig, aber deswegen kann man das auch so schön sehen. Und man kann es auch sichtbar machen mit den modernen Möglichkeiten, wie mit 3D-Ultraschall. Ist ja manchmal auch so ein bisschen ein Spielzeug, aber man kann auch sehr schön sehen, wie das Kind sich dann bewegt, wie es Arme und Beine bewegt und auch die Ästhetik so ein bisschen live sichtbar machen. Die anderen Bilder sind ja einzelne Aufnahmen, aber hier kann man das auch der Mutter sichtbar machen und den Eltern zeigen, das ist euer Kind. So bewegt es sich schon und strampelt. In der 9. Lebenswoche wohlgemerkt. Gut, hier geht weiter, hier sieht man schon die Augenlinse. Die Kinder bewegen sich immer mehr zielgerichtet, können schon zum Gesicht greifen, dass wir überhaupt mit unserem Finger auf die Nase greifen können. Absolut faszinierend, dass das funktioniert. Hier geht es noch ums Geschlecht ein bisschen. Das ist da sehr früh noch schwer zu erkennen. Da kann man auch noch Fehler machen. In der DNA ist es ja schon festgelegt, ob man Junge oder Mädchen wird. Das kann aber zugleich auch das Todesurteil sein. Das falsche Geschlecht zu haben, bedeutet ja heute ganz viele Abtreibungen, nur weil es ein Mädchen ist. Und das ist auch das Problem mit dieser vorgeburtlichen Diagnostik. Auch mit diesen neuen NEPDs, auf die ich kurz nochmal zu sprechen kommen werde, wo man ja auch als Nebendiagnose quasi schon das Geschlecht feststellen kann. In Indien fehlen jedes Jahr 500.000 Mädchen, die gar nicht geboren werden dürfen, nur weil die Diagnose Mädchen lautet. Und in China sind es wahrscheinlich noch viel mehr. Aber von Indien gibt es die offiziellen Zahlen. Es gab unlängst 3 Ortschaften in Indien, wo in einem Jahr nur Jungen geboren wurden, kein einziges Mädchen. Weil alle Mädchen vor der Geburt abgetrieben worden sind in der Region. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn uns Lebensschützern manchmal Frauenfeindlichkeit vorgeworfen wird, frage ich mich auch andererseits wiederum, wo bleibt da der Aufschrei in der Weltbevölkerung? Wo bleibt da die WHO? Und wo bleiben da andere Organisationen, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier jeden Tag Mädchen nur aufgrund ihres Geschlechtes abgetrieben werden und nicht mehr weiterleben dürfen? Ich habe da hinten nochmal Flyer von einer indischen Organisation, einer Pro-Life-Organisation, die sich darum kümmern, um Mädchen, um Schwangere, um Frauen, um Ehefrauen, die ausgeschlossen werden aus der Familie, weil sie sagen, ich kriege ein Mädchen. Die Familie und meine Schwiegermutter oder mein Mann machen mir das Leben zur Hölle, weil sie sagen, du musst das Kind abtreiben. Wir wollen nur einen Jungen. Und wenn sie sich dann gegen die Abtreibung entscheiden, dann werden sie herausgeschmissen aus der Familie und werden verlassen und verstoßen. Und dann ist es eine Einrichtung, die sich um diese Frauen kümmert und wo dann diese Frauen aufgenommen werden, dort ihre Töchter gebären dürfen und manchmal dann auch weiterleben, weil sie ausgestoßen sind. Wer, wenn nicht wir Christen, kümmert sich um diese Menschen? Sowieso, wer, wenn nicht wir Christen, kümmert sich um das noch nicht geborene Kind? Das haben Christen schon immer getan. Jesus ist zu den Ausgestoßenen, zu den Aussätzigen hingegangen, die in der Gesellschaft draußen waren. Und das machen wir hoffentlich als Christen auch, dass wir uns um die Ausgestoßenen kümmern oder um die, die eben keinen Fürsprecher haben und einen Fürsprecher brauchen. In Indien oder woanders wo. Und das kann hier übrigens hier genauso sein. Man muss ja keinen Grund angeben, warum ich eine Abtreibung mache. Wenn jetzt eine Familie, Social Sexing heißt es, wenn eine Familie jetzt schon einen Jungen hat und dann ein Mädchen möchte, kann man genauso deswegen abtreiben, bis halt das richtige Geschlecht da ist. Und es gibt genug Kulturkreise, wo eben aber das Mädchen auch leider sehr wenig zählt und wo eben Mädchen abgetrieben werden, ganz gezielt. Also diese Geschlechtsdiagnostik ist ganz, ganz gefährlich und kann auch ein Todesurteil bedeuten. Bei der PED übrigens kann man es auch schon feststellen, das Geschlecht. Gut, hier entwickelt es sich weiter, dass das Kind später auch mal Fußball spielen kann und den Fuß richtig bewegen kann. Ganz faszinierend, dass dann Muskeln, Nerven und Blutgefäße schon hier eine Einheit bilden und gezielte Bewegungen möglich machen. Und hier kann man das eben auch wieder sichtbar machen, wie das Kind ganz gezielt greifen kann, die Finger bewegen kann. Jetzt sind wir in der 11. Woche, die Finger bilden sich weiter aus. Und jetzt sind wir hier in der 11. Lebenswoche und vielleicht können wir jetzt mal dieses Holzkästchen durch die Reihen geben, wo mein freundlicher Assistent, den ich vorhin bestimmt hatte, genau, wenn Sie das Kästchen jetzt durchgeben können, da sehen wir jetzt so einen Embryo in der 10., 11. Woche. Zu dieser Woche sind alle Organe schon ausgebildet. Quasi ist der Mensch organisch fertig. Das, was jetzt danach kommt, ist noch das Ausfallen, dass der Mensch weiter wächst, dass die Organe noch größer werden und wachsen, aber sie sind schon alle da. Und danach kommt eigentlich nur noch das Größenwachstum. Vorher ist es jetzt schon ein, wenn man jetzt so will, komplett organisch ausgefertigter Mensch. Und das ist ja jetzt die Zeitspanne, wo dann Abtreibungen, wo die meisten Abtreibungen ja geschehen, wie wir vorhin auch gehört haben, über 90% bis 97% geschehen ja nach der sogenannten Beratungsregelung in diesen Wochen. All das, was wir jetzt gesehen haben, kann eben durch einen sehr mageren gesetzlichen Schutz, der mehr auf dem Papier geschieht, steht, vernichtet werden. Und vorhin war noch die Frage mit Frau Hähnel, wie man Frau Hähnel begegnen kann. Ich fand das nochmal sehr schön, liebevoll auch dieser Frau zu begegnen, weil sie eigene Verletzungen hat. Aber es gibt natürlich auch manche Falschaussagen. Frau Hähnel, wie gesagt, ist Hausärztin, sie ist keine Frauenärztin. Und sie hat noch zu ihrem Repertoire an Medizin gehört nicht das gesunde, lebende Kind, sondern nur Abtreibung. Und sie hat ja öffentlich dann Bilder verbreitet von einem Zellgewebe, wo sie sagte, das ist ein Embryo in der 7. Woche, hat nicht geschrieben, ob nach welcher Berechnungsgrundlage, aber 7. Woche hat sie geschrieben, und das sollen doch gefälligst alle Lebensschützer mal sehen, das ist doch kein Mensch, Punkt. Und wir müssen ihr mit Liebe begegnen, unbedingt. Aber Falschaussagen, denke ich, dürfen wir auch richtig stellen. Und das ist eine klare Fake News, wie man heute sagt, oder Falschaussage. Wir haben eben gesehen, wie ein Kind in der 7. Woche tatsächlich aussieht. Das sieht Frau Hähnel nicht, wenn sie eine Abtreibung macht, aber dann dürfen wir sie informieren und sagen, liebe, sehr geehrte Frau Hähnel, das, was Sie fotografiert haben, ist das, was Sie nach einer Abtreibung sehen. Aber ein Kind in der 7. Woche sieht so aus, wie Sie es gerade hier gesehen haben, und da gibt es Bilder und da gibt es das Fachgebiet der Embryologie, die Ihnen das belegen können und nachweisen können. Gut, nur als kurzer nochmal auf die Frage dann nochmal zurückverweisend. Ich denke, die Zahlen sind uns alle klar. Ich will das jetzt auch nicht zu weit in die Tiefe gehen lassen, aber was um uns herum geschieht, ist eklatant. Und dass da so viele schweigen und dass auch so viele Christen leider schweigen und dass das nicht so das große Thema ist, ist eigentlich sehr erschreckend. Ich meine, ich glaube auch von Karl Barth kam das Zitat, dass Schweigen der evangelischen Kirche gegenüber dem millionenfachen Leid und Mord, was bei Abtreibung passiert, ist laut und unüberhörbar. Unser Schweigen ist laut und unüberhörbar. Und dass wir hier auch ein bisschen lauter werden, nicht negativ laut, aber dass wir zumindest denen, die noch keine eigene Stimme haben, eine Stimme verleihen, dass wir Fürsprecher sind für sie. Das können wir tun. Und die Zahlen sind halt immens. Jeden Tag werden etwa 313 Abtreibungen in Deutschland durchgeführt, nur in Deutschland. Und das sind ja nur die quasi offiziellen Zahlen. Ich habe selber arbeite immer noch im Krankenhaus. Diese Statistiken, das macht der jüngste Assistent, der wird dazu zwangsverdonnert. Und es ist völlig egal, ob er mehr Leute aufschreibt auf die Liste oder nicht. Das prüft niemand nach. Bis heute ist noch nicht einmal nachgeprüft worden, wie groß die tatsächlichen Zahlen sind. Wir wissen es nur, dass mehr Abtreibungen die Bezahlung eingefordert wird, als nach den offiziellen Zahlen Abtreibungen angeblich passieren würden. Realistisch ist es, dass es doppelt so viele sind. Mal mindestens. Jede Abtreibung zu melden macht Arbeit. Da muss man den Namen und Geschlecht und Datum und so weiter hinschreiben. Wenn man weniger aufschreibt, macht es nichts. Und das ist die Realität, die im Verborgenen in den Krankenhäusern, in den Praxen und in den Kliniken passiert. Gut, also die Quote ist auch gleich. Es wird ja immer dann mal als Meldung, als Erfolgsmeldung erzählt, dass die Abtreibungsquote ein bisschen runtergehen würde. Aber es sind immer ungefähr 17-18%, und also quasi jedes sechste Kind wird mindestens abgetrieben. Und auch wenn es manchmal etwa leichte Schwankungen gibt, hat sich das leider bisher noch überhaupt nicht zum Besseren geändert, eher zum Schlechteren. Gut, und das kleine Kind ist gerade rausgegangen, aber größere Kinder haben wir auch nicht. Doch einen Jungen noch. Ich hoffe, es ist nicht zu schockierend, aber ich habe noch ganz viel mehr schreckliche Bilder, wo einem schlecht wird, wie Abtreibungen passieren. Aber Abtreibung ist ein blutiges Geschäft und es passiert nun mal nur in Krankenhäusern oder Kliniken, wo die Öffentlichkeit das nicht so mitbekommt. In den USA ist das ja anders. In den USA wird das viel mehr in die Öffentlichkeit hineingetragen, auch mit schockierenden Bildern, die schocken sollen. Ich bin da selber etwas ambivalent, ob man diese Bilder zeigen soll oder nicht. Es hat wie alles seine zwei Seiten, Pro und Contra. Ich zeige jetzt hier nur noch mal ein Bild. Aber es gibt auch immer wieder Menschen, die da sehr aktiv sind und sich für Menschen einsetzen, weil sie mal so ein Bild gesehen haben. Du, der junge Mann, der da sitzt, also Hubert Hüppe zum Beispiel, war lange im Bundestag der Behindertenbeauftragte. Das war seine Position. Hat selber 2 oder 3 Kinder und ein behindertes Kind auch. Und er in deinem Alter hat solche Bilder gesehen und hat ihn nicht mehr losgelassen. Hat er gesagt, was, das passiert bei uns und das kriegt keiner mit? Das glaube ich nicht, das kann doch gar nicht sein. Hat sich dann damit beschäftigt und befasst und ist dann da politisch auch sehr aktiv geworden. Ist, glaube ich, der Stellvertretende von Alpha auch. Von CDL ist er der Stellvertretende, genau. Aber ist auch sehr aktiv. Kann sein, vielleicht wirst du dann auch aktiver. Vielleicht kann so ein Bild auch mal aufrütteln, denn wir zeigen Bilder von geschredderten Hühnerküken oder so und setzen uns für die Hühnerküken ein. Das ist natürlich auch grausam und schrecklich. Ja, aber warum ist das dann ein Tabu und warum darf man nicht auch mal so über so ein Bild zumindest nachdenken, was da wirklich geschieht? Denn jede Abtreibung ist nun mal grausam und blutig und endet mit dem Tod des Kindes und sieht so aus. Und wie gesagt, das sind noch die harmlosen Bilder. Es gibt noch viel mehr. Also, damit Sie heute schlafen können, machen wir weiter. Ich war jetzt gerade 2 Tage in verschiedenen Schulen. Das war total spannend, mit den Schülern da diskutieren zu können und ihnen das auch ein bisschen nahebringen zu dürfen. Das ist auch, wenn Sie irgendwo Kontakt haben zu Schulen, öffnen Sie die Türen dafür. Die Themen sind komplex. Man will definitiv nicht manipulieren, aber man kann auch die Schönheit der Kinder vor der Geburt zeigen und motivieren und begeistern oder Ängste nehmen. Das kann man in Schulen sehr, sehr gut. Und da war in einer Schule, in einem Gymnasium, auch so ein Workshop Pro und Contra Abtreibung. Und dann haben manche Kinder bei Gegenabtreibung geschrieben, es könnte ja sein, dass ein süßes Baby ist. Oder was könnte aus dem Kind alles werden? Oder was könnte das Kind alles machen? In der Tat, mit Steve Jobs haben wir angefangen. Was hat dieser Mann alles gemacht? Was kann aus einem Menschen werden? Aber es ist schwierig oder wird, wie Herr Redl ja auch so schön gesagt hatte, da wird es unrund, wenn man den Wert eines Menschen von gewissen Leistungen abhängig macht. Und das haben da manche Kinder auch so oder Schülerinnen dann geschrieben, es könnte ja ein tolles Kind werden, aber der Wert hängt nicht davon ab, was wir später leisten, sondern der Wert ist von Gott her definiert, Theonomen, von Gott her kommend. Und der Wert kommt, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind von ihm. Und nirgendwo in der Bibel steht irgendwo, der Mensch ist nur dann wert oder von Gott geschätzt oder geliebt, wenn er bestimmte Leistungen erbracht hat oder wenn er bestimmtes Aussehen hat oder wenn er makellos ist oder wenn er perfekt ist. Wie auch, das findet sich nirgendwo in der Bibel. Also ich habe keine Stelle gefunden, korrigieren Sie mich, wenn es doch eine Stelle gibt. Aber der Wert des Menschen wird davon überhaupt nicht festgemacht von der Bibel her. Da ist jeder Mensch geliebt, bedingungslos. Und dass wir da auch das erkennen, dass der Mensch kein Produkt des Zufalls ist, sondern eben Bild Gottes. Dass wir erkennen, was da vernichtet wird. Ich meine, wenn wir einen Picasso oder Rembrandt zerstören, wie traurig wäre das, weil es ein Kunstwerk. Aber wie viel mehr sind jeder, der hier sitzt, ein Kunstwerk, was deswegen wertvoll ist und nicht zerstört werden sollte. Und wie gesagt, dass wir schon ganz früh von Gott geschaffen und sogar geliebt sind, schon vor der Geburt. Und egal, wie wir jetzt aussehen, ob wir Trisomie 21 haben oder nicht, ob wir jetzt lächeln oder nicht, ob wir jetzt ein süßes Baby sind, wie es da manche Schülerinnen dann geschrieben haben, oder ob man erstmal vielleicht erschrickt, weil das Kind gar kein richtiges Gesicht hat. Jetzt kam ja unlängst ein Kind in Südamerika zur Welt ohne richtiges ausgebildetes Gesicht und der Gynäkologe kam ins Gefängnis jetzt dafür. Das ist auch die Frage, ist dann ein Kind so ein Schaden? Und mit so einem Urteil, dass der Gynäkologe ins Gefängnis kommt, geschieht ja dann womöglich noch viel mehr, dass alle Gynäkologen noch mehr Richtung Abtreibung oder Diagnostik gehen, um sich selber abzusichern. Ganz fatal auch. Viele Frauenärzte sind ja deswegen so schrecklich, also viele meiner Kollegen, weil sie Angst haben. Sie haben Angst vor Klagen und sie haben Angst vor Forderungen oder dass später, das sind noch nicht immer die Eltern, die dann manchmal verklagen, sondern es sind heute die Krankenkassen, die die Klagen anstrengen. Weil dann, wenn ein Kind quasi als Schaden zur Welt kommt mit einer Erkrankung, wird es teuer. Und wer bezahlt das? Die Gesellschaft soll es nicht bezahlen, die Versicherung will es nicht bezahlen, also bleibt irgendjemand übrig, der es bezahlen muss. So sind die Gedankengänge. Und dass Abtreibungen bezahlt werden und auch die Diagnostik liegt daran, dass man quasi Geld sparen kann. Aber ist ein Kind wert? Kann man das jetzt in solche Zahlen beziffern? Also ich hoffe nicht. Natürlich wäre das, wie sagt es einer, das sozialverträgliche Frühableben. Wenn alle mit 60 sterben, wird es auch billiger, dann sind unsere Renten saniert. Aber das ist halt unmenschlich und es ist vor allen Dingen unchristlich. Das ist das Gegenteil von dem, wo Gott jeden schätzt, vom Anfang bis zum Ende seines Lebens hier auf der Erde. Und der Wert, überhaupt wenn man den Wert ausmacht, jetzt nehme ich mal jemand anderen, nehme ich mal unsere klavierspielende Dame. Ihr Materialwert beträgt da 3,16 Euro. Man kann aus ihnen mehrere Stücke Seife machen, das wäre dann der Materialwert. Wenn man jetzt das nur den Wert so sieht aus den einzelnen Bestandteilen, aber ich hoffe, wir wissen ja alle, wir sind viel, viel mehr wert und dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen und nicht von Äußerlichkeiten abhängig. Gut, dann den Psalm 139 kennen ja wahrscheinlich die meisten, aber es lohnt sich, den auch immer mal wieder laut zu sagen. Das sage ich auch immer den jungen Schülern oder jungen Menschen, wenn jemand mit sich selber unzufrieden ist oder mit Komplexen zu leiden hat oder andere meinen, den Wert von einem selber niedermachen zu sollen. Wie siehst du denn aus? Du bist zu dick, zu dünn, zu hässlich, zu blöd, hast eine Brille oder nicht? Wie viel Mobbing geschieht auch in Schulen, wo der Selbstwert des Menschen sinkt? Es lohnt sich immer, sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, du hast mich wunderbar gemacht, ich bin super. Ich bin wunderbar gemacht von meinem Schöpfer, Punkt um. Dass man diese Freude und diese Begeisterung, diese Lebensbejahung auch hat, denn mein Wert macht sich nicht ab von, ist nicht abhängig von anderen oder von der Gesellschaft oder von irgendwelchen Normen, die ich zu erfüllen habe, sondern der Wert kommt von Gott. Und nirgendwo ist das schöner beschrieben, wie ich finde, im Psalm 139. Aber es gibt auch andere wunderschöne Verse. Gut, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter zum Endspurt, auch zeitlich gesehen. Jetzt, wie gesagt, alle Organe sind gebildet, aber jetzt werden wir größer wachsen und die Proportionen werden jetzt immer mehr, so wie wir dann aussehen. Ich finde, das hat auch eine Ästhetik, wie wir eigentlich schon ganz früh aussehen, aber wie wir auch immer mehr, ja, diesem Ebenbild ähnlicher werden. Auch wenn ein Arm fehlt, meinetwegen, aber trotzdem sind so viele Sachen perfekt angelegt. Auch wenn irgendwo vielleicht ein menschlicher Makel sein sollte in unseren Augen. Das Kind kann gezielt greifen, kann an der Nabelschnur spielen, hat dann noch nicht so viel Spielzeug, kann sie drücken. Das macht es ein paar Mal, dann erkennt es, das ist keine gute Idee, dann ist die Versorgung irgendwie auch nicht mehr so toll. Aber es kann ganz gezielt, ja, schon greifen. Das Ohr. Schauen Sie doch mal von Ihrem Nachbarn das Ohr an. Machen Sie es ruhig dann. Ihr Nachbar beißt nicht. Sowieso sollten wir uns alle ein bisschen kennenlernen, wenn wir für dieselbe Sache und für Jesus unterwegs sind. Gucken Sie mal richtig das Ohr von Ihrem Nachbarn an. Wenn es eine Frau ist, machen Sie ein bisschen die Haare weg, dass Sie mal das Ohr richtig betrachten können. ist Ihnen auch klar, dass keiner von Ihnen die Ohren hat wie Ihr Nachbar. Auch die Ohren sind einzigartig. Der Fingerabdruck ist klar, kennen wir von Krimis, damit kann man Verbrecher überführen, mit dem Ohrabdruck auch, weil das Ohr genauso einzigartig ist. Und das ist ja nur das äußere Ohr, was man hier sieht, die Ohrmuschel. Das war schon bei Michel von Lönneberger so schön, ich weiß nicht, ob das noch kennen, da ist so eine, einmal, wo dann der Michel sagt, hey, also wenn Gott sich ja so viel Mühe schon mit einem Ohr gegeben hat, wie viel Mühe hat er sich ja sonst mit uns Menschen gegeben? Ja, so ist das. Das Ohr ist schon ganz faszinierend, aber was da drin funktioniert, dass wir hören können, das Gleichgewichtsorgan, was da drin steckt. Ich könnte eine Woche erzählen über das Ohr und Sie wären begeistert. Aber die Zeit ist ein bisschen knapp, dann gehen wir weiter vom Ohr zu den Händen wieder, wie wir die bewegen können. Die Augenbrauen sind schon da, die wichtig sind, dass uns der Schweiß nicht runtertropft. Alles wunderbar, hat so eine Harmonie. Das sind die Bilder, die man ja üblicherweise kennt, das Profil im Ultraschall. Proportionen werden mehr, dass man gezielt den Daumen in den Mund nehmen kann, Daumen lutschen kann. Wie gesagt, ganz diffizile Gedächtnisleistungen sind dafür notwendig. Das Kind kann schon hören, in der Woche allemal, in der 20. Woche, es kann die Stimme des Vaters und der Mutter wahrnehmen, dann auch später, wenn das Kind auf der Welt ist, die Stimme vom Vater kennt es schon. Dann, wenn der Vater dann kommt und redet mit seiner tiefen Stimme, weiß das Kind, aha, das ist das, was ich ja schon gehört habe. Die Kinder haben schon Vorlieben für Musik. In der Regel mögen sie mehr klassische Musik. Bei Rockmusik kann man feststellen, geht der Herzschlag vom Kind hoch. Gefällt ihnen nicht. Da werden sie nervös, unruhig.
Wie viele Wochen sind sie insgesamt?
Wir sind ja jetzt in der 20. Woche und insgesamt sind es 40 Wochen, wenn man, so heißt es, aber vom ersten Tag an sind es 38 Wochen. Das ist die exakte Berechnung. Ja. Aber wir sind jetzt schon relativ weit. Wie gesagt, Organe sind ja schon vorher ausgebildet. Organe sind schon in der 10. bis 12. Woche komplett fertig ausgebildet. Hier sind jetzt nur noch Details. Da wird noch an den Details gefeilt. Jetzt mit der 3D-Technik kann man die Mimik und Gestik sehen. Hier gähnt das Kind, hier schläft es wahrscheinlich und ist zufrieden. Satt wahrscheinlich. Jetzt gehen wir noch ein bisschen, wenn es funktioniert, weiter. Ja. Und all das, was wir jetzt gesehen haben, kann man natürlich auch für Diagnostik benutzen. Man kann natürlich untersuchen, wird das Kind jetzt gesund oder krank. Im Ultraschall kann ich erkennen, liegen Organerkrankungen vor. Und mit diesen neuen Tests, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, die NIPDs, Non-Invasive Prenatal Tests oder diagnostische Verfahren. Wie gesagt, Diagnostik ist ja falsch eigentlich, weil es ja, wenn die Therapie nur in der Abtreibung besteht, hatten wir schon gesagt, ist es eigentlich keine richtige Diagnostik. Wir können jetzt den anderen Kasten mal durchgeben. Das ist mal so ein Set, wie es übrigens gratis an Ärzte verteilt wird, dass sie halt auch das öfters machen. Und dann habe ich nochmal in der Mappe so ein paar Werbebroschüren von verschiedenen Anbietern, die diese Tests anbieten. Und es ist ein lukratives Geschäft. Deswegen gibt es so viele Anbieter. Und dass es jetzt Kassenleistung geworden ist, ist ja jetzt nur der Anfang. Man kann im Moment mit diesen Tests einige Erkrankungen feststellen, wie zum Beispiel Trisomie 21, aber auch Trisomie 13, 18 und das Geschlecht kann man damit auch feststellen.
Ich habe mal eine Frage.
Ja?
Wie groß ist ein Kind dann im Mutterleib mit 20 Wochen?
Mit
Größe, mit Aussehen,
mit Gewicht? Vom Gewicht her ist es etwa 250 Gramm schwer. Das kann man, die Länge ist natürlich schwierig, weil es da gekrümmt sein muss. Das muss man auch immer, das fragen auch manchmal die Eltern, wie groß ist es denn? Es ist halt gekrümmt, es muss sich da etwas zusammenfalten. Aber das Gewicht etwa in der Woche ist 250 und in der 24. und 25. Woche, wenn das Kind außerhalb des Mutterleibes lebensfähig ist, ist es etwa 500 Gramm. Das ist auch so die Grenze, wo dann auch die Bestattungspflicht und noch andere Rechte dann greifen. Ab der Gewichtsgrenze von 500. Ja, aber gute Frage, genau, Sie können mich immer unterbrechen, weil Ärzte verstecken sich manchmal in der Fremdwörtern und dann wird es ein bisschen unverständlich. Und diese Tests, wie gesagt, auch da nochmal zum Verständnis, das sind ja, früher konnte man chromosomale, genetische Erkrankungen nur feststellen durch die Fruchtwasseruntersuchung. Hat man Fruchtwasser gewonnen, hat es untersucht, hat ein paar Tage bis 10 Tage, 2 Wochen gedauert, bis man das Ergebnis hatte. Heute ist es jetzt mit modernen Möglichkeiten möglich, wenn man mütterliches Blut entnimmt, und das sind 2 Röhrchen, die sich da drin befinden in dem Set, mit mütterlichem Blut die winzigen Bestandteile vom kindlichen Blut dann nochmal zu vervielfältigen und dann zu untersuchen. Das ist eine komplexe Technik, will ich jetzt nicht in die Details gehen, aber man kann also mit mütterlichem Blut kindliche chromosomale Erkrankungen mittlerweile feststellen. Im Moment ist der Test nur für wenige Erkrankungen zugelassen. Im Moment. Und es werden aber noch viel mehr und die nächsten Erkrankungen sind schon in der Pipeline. Die Mukoviszidose soll man dann damit auch schon feststellen können. Und es wird mehr werden. Das war jetzt Wir haben uns auf diese tiefe Ebene begeben und wir rutschen immer weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Krankheiten damit auch festgestellt werden können, denn das ganze menschliche Genom ist ja entschlüsselt. Wir werden viele Krankheiten damit feststellen können und womöglich eben auch ausselektionieren können. Vom Gesetzestext heißt es ja, es soll halt schweren Erkrankungen oder Risiken vorbehalten sein, wenn bestimmte Risiken vorliegen. Aber da ist genauso schwammig wieder nicht definiert, was das für Risiken sein sollen und wer das bestimmen soll. Ganz diffizil, denn mit einer Risikoschwangerschaft sowieso kriegt der Frauenarzt nochmal mehr Geld als mit einer Nicht-Risikoschwangerschaft. Und die meisten Schwangerschaften sind jetzt schon Risikoschwangerschaften. Weil irgendein Risiko findet man immer. Und wenn es eine Allergie ist oder das Alter oder sonst irgendwas. Also ganz schwierig, aber mit diesen Tests kommen wir jetzt in eine Problematik hinein, die, wie gesagt, ich doch auch ein bisschen anreißen will. Genau. Jetzt sind einige Sachen hier übersprungen, macht aber nichts. Dann sage ich das jetzt schon mal vorweg, vielleicht in der Reihenfolge dann. Natürlich, ich will Pränataldiagnostik auch nicht verteufeln. Es gibt auch einen Segen der Diagnostik, wenn es denn wirklich Diagnostik ist. Wenn ich eine Erkrankung erkenne, die ich dann auch behandeln kann. Zum Beispiel Diabetes, Schwangerschaftszucker ist zum Beispiel eine Erkrankung, die man feststellen kann, die man gut behandeln kann. Oder eine Unterversorgung vom Kind. Oder auch Herzerkrankung, wenn ich die feststelle, kann ich die Geburt in ein Zentrum planen, wo die Herzerkrankung operiert oder behandelt werden kann. Dann ist es Diagnostik. Aber wenn die Diagnostik, wie bei chromosomalen Erkrankungen, wo ich gar keine Therapie bis jetzt anbieten kann, nur in der Ausselektion oder Tötung des Kindes besteht, dann ist es halt Selektion. Gut, das sind ein paar Beispiele für Ultraschalldiagnosen, wo es Sinn macht. Hier zum Beispiel liegt der Mutterkuchen vor dem inneren Muttermund. Wenn man das nicht erkennt und die Frau normal gebären würde, würde Mutter und Kind sterben unter der Geburt. Selten, sehr selten, aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo die Diagnostik Segen bringen kann. Die anderen Beispiele überspringe ich jetzt angesichts der Zeit. Aber es gibt natürlich auch das Recht auf Nichtwissen. Das wird viel zu wenig propagiert. Und da ist auch wichtig, dass das Schwangere da ruhig selbstbewusst auftreten, aber das gelingt ihnen natürlich oft nicht, weil die Informationen auch fehlen. Da ist halt auch in der Verantwortung von uns auch Christen oder von gläubigen Personal, das auch differenziert zu beraten und umfassend zu beraten und zum Beispiel auch zu fragen, was wäre die Konsequenz, welche Diagnostik macht Sinn und dass man sich vorher überlegt, vor einer Diagnostik, welche Schritte will ich gehen und was käme dann als Konsequenz womöglich heraus. Denn viele, viele Frauen, die Diagnostik machen, machen es, weil sie quasi gedrängt oder empfohlen bekamen oder weil Frauenärztinnen sich absichern wollten oder Frauenärzte. Und dann später kommt eine Diagnose raus, die man nicht erwartet oder gehofft hatte. Und dann kommt ganz oft der Satz, hätte ich es doch bloß nicht gewusst. Hätte ich es doch bloß nicht gewusst. Und das ist ganz schrecklich und ist eine große Not und Traurigkeit. Und das ist die Aufgabe, dass man informiert, dass man diese Gedanken sich vorher macht. Früher bei der Fruchtwasseruntersuchung war das so, da hat man sich ganz andere Gedanken gemacht, weil die Risiken anders waren. Jetzt bei diesen quasi so harmlosen Tests, die beworben werden in diesen Broschüren, die dann nochmal weitergeben, wo suggeriert ist, sie wollen doch ein gesundes Kind, es ist doch nur ein kleiner Pieks und es ist doch gar kein Problem. Was nicht genannt wird, ist, in welches Dilemma es das Paar stürzen kann, wenn der Test anders ausfällt, wie man sich es erhofft hat. Was mache ich dann? Und diese Fragen werden nach hinten gestellt, verdrängt, werden weder von den Firmen, die verdienen wollen, noch von den Frauenärzten richtig überhaupt thematisiert. Und dann ist es auch wieder, dass die Verantwortung und das Leid ruht dann sehr, sehr oft alleine auf den Schultern der Frau. Und daran zerbrechen nicht wenige. Und eigentlich frauenfreundlich wäre es, da Frauen zu helfen und sie zu unterstützen und sie auch wirklich umfassend zu informieren. Dass man da auch wirklich berät, differenziert und nicht nur, weil man als Arzt Angst hat oder weil man Geld verdienen will durch manche Tests. So, das sind auch nochmal ein paar Beispiele. Das bringe ich dann auch gerne, wenn es bei jungen Schülern darum geht. Gestern hat da noch einer gesagt, auf die Frage, wann ist ein Mensch ein Mensch? Und dann sagte der, ja, wenn er Arm und Bein hat und die richtig bewegen kann. Er zum Beispiel hat weder Arme noch Beine, ist ja vielleicht einigen bekannt, Nick Vujicic ist so geboren worden, ist natürlich auch ein Schock für die Mutter. Natürlich brauchen Eltern, wo Kinder mit so einer Erkrankung zur Welt kommen oder man es vor der Geburt feststellt, die brauchen Unterstützung, die brauchen unsere Unterstützung und Hilfe in ihrer Bedrängnis und in ihrer Überforderung. Da fühlt sich natürlich jeder erstmal überfordert. Die Eltern von ihm auch, die waren Christen und haben sich trotzdem sehr überfordert gefühlt und erst sehr alleine gelassen gefühlt. Aber er hat sein Leben gemeistert und er hatte dann irgendwann als Teenager dann einen Selbstmordversuch und hat dann irgendwann gesagt, ich muss mich jetzt entscheiden. Entweder kann ich mit Gott hadern für das, was ich nicht habe, Arme und Beine fehlen, das ist blöd, keine Frage, oder aber ich danke Gott für das, was ich habe. Einen klugen Kopf und Witz und Humor. Und er hat sich für das Zweite entschieden und reist jetzt durch die Lande und motiviert junge Menschen, ihr Leben als wertvoll anzuerkennen. Ganz begeisternd, also kann man für die Jüngeren, man kann dann, es gibt tolle Videos und er hat eine Homepage, Life Without Limbs, sehr, sehr spannend und sehr ermutigend. Auch mit Trisomie 21, ich habe das mal von einer jungen Frau, einer Betroffenen gehört, die sagte so schön über sich, ich bin überhaupt nicht krank, ich habe ein Chromosom zu viel. Dass ich krank wäre, sagen andere über mich und das macht mich traurig, aber ich bin doch gesund. So können das so schön treffen, können das Menschen mit Trisomie auf den Punkt bringen, was wir oft nicht so schaffen. Gut, wir sehen jetzt schon 24 Lebenswoche, da ist das Kind außerhalb des Mutterleibes schon lebensfähig mit guter medizinischer Versorgung. Aber natürlich wäre es besser, das Kind ist noch weiter im Mutterleib bis zur Geburt. Hier kann man auch noch schön die Gestik und Mimik entwickelt sich weiter. Hier guckt er ernst, hier guckt er fröhlich. Hier ist er halt ein bisschen zusammengekrümmt, halt, weil der Platz wird enger, das Kind muss langsam raus. Und dann ist es raus, dann ist es da, jetzt für alle sichtbar. Aber wie gesagt, damit ist nicht, das ist überhaupt nicht der Einschnitt. Es kann eine Frühgeburt gewesen sein oder Übertragung, egal. Die Geburt ist nicht der entscheidende Punkt im Leben oder dass da was völlig Neues beginnt. Außer, dass wir es von außen jetzt sehen können, was der Frauenarzt schon viel früher gesehen hat. Und Gott sowieso schon noch viel früher gesehen hat vor jedem Frauenarzt. Nur dann wird es eben für alle anderen außen herum auch sichtbar. Und dann geht es ja auch noch weiter. So unfertig wie der Mensch auf die Welt kommt, das gibt es ja im ganzen Tierreich nicht. Die ganzen Tiere haben viel mehr schon Instinkte und sind vorprogrammiert auf ihre Umgebung und sind viel selbstständiger, als das der Mensch ist. Der Mensch braucht ja noch Jahre, bis er einigermaßen selber überhaupt laufen kann und was er noch alles lernen muss für sein Leben. Aber so ist der Mensch geschaffen, weil wir sind auf Beziehung geschaffen, was wir vorhin so schön gehört hatten. Das ist in Gottes Plan drin. Wir brauchen andere Menschen, wir brauchen Liebe. Es gab ja diese grausamen Versuche in Rumänien und von einem König, wo Waisenkinder alleine gelassen wurden. Sie wurden nur versorgt mit Trinken, Essen und Windeln wechseln, aber ohne Liebe, ohne Zuwendung. Die sind alle gestorben, weil wir Liebe und Beziehung brauchen, jeder von uns. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das fängt vor der Geburt an, bei der Geburt, nach der Geburt und bis in unser Alter. Wir werden auch alle gerne geliebt. Hoffentlich geben wir auch Liebe weiter an andere. Gut, hier das ist eins meiner Kinder, da ist natürlich noch vieles ungewohnt. Jetzt muss er erst mal die neue Umgebung kennenlernen. Total spannend auch, da machen wir weitere Fortschritte, aber vor der Geburt machen wir Fortschritte, nach der Geburt machen wir Fortschritte. Und so geht es weiter, jetzt sind wir so etwa am Ende. Die Zeit ist auch etwa um, die ausgemacht war und vereinbart war. Vielleicht noch ein paar Gedanken zum Ende, weil wie gesagt, wenn Sie jetzt nur mit Fakten, Wissen nach Hause gehen, das ist schön und interessant bestimmt, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. Und ich möchte Sie auch motivieren, dann von dem Hörer zum Täter zu werden, dass wir auch was tun, dass es von da übers Herz in die Hand geht und wir das auch umsetzen. Also dass wir auch motiviert sind, menschliches Leben wirklich zu schützen, weil wenn wir gesehen haben, wenn ich Sie hoffentlich ein bisschen mit hineinnehmen dürfte, wie wunderschön jeder Mensch geschaffen wird, schon vor seiner Geburt und was Gott da schon wirkt und bewirkt und macht, dass wir auch motiviert sind, das zu schützen. Umweltschutz ist auch schön und wichtig, keine Frage, ja, aber wie viel mehr. Der Fokus von Gott liegt auf dem Menschen und auf der Beziehung von Gott zu den Menschen. Und Gott weiß, wie viele Menschen auf die Welt passen und sowieso, wenn manche demonstrieren, es gibt keinen Planet B, doch, es gibt einen Planet B, den Gott schon längst macht. Es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Aber er liebt das Leben und die Menschen und dass wir das auch weitergeben, was da Wunderbares gemacht ist und dass wir da nicht Geburtshelfer, dass wir Geburtshelfer sind und nicht Geburtsverhinderer in meinem Berufsfeld jetzt. Dass wir durchaus Medizin auch so begreifen, dass wir natürlich jedem Kind einen guten Start geben. Das ist gut, keine Frage. Dass man in der Schwangerschaft Folsäure, Eisen, dass man sich gesund ernährt, dass man sich von verschiedenen Giften wie Alkohol und so weiter fernhält, klar. Und klar kann die Medizin auch ein Segen sein, aber man muss beide Seiten erkennen und wissen, wo Segen da ist und wo eben die Abgründe sind, in denen wir uns schon längst viel zu tief verstrickt befinden. Dann, dass wir informieren und beraten, dass jeder von Ihnen mindestens 10 bis 50 Leute motiviert in seinem Umfeld. Die sind so vernetzt wahrscheinlich. Christen sind ja nie singuläre Einzelwesen, sondern Christen sind ja eigentlich immer hoffentlich vernetzt mit anderen Christen. Welche Kontakte haben Sie zu Schulen, zu Lehrern, zu Schulleitern, dass man so etwas vielleicht auch den jungen Menschen mit auf den Weg geben kann. Zu eigenen Konfirmationsgruppen oder zu der Gemeindejugend, zu Gemeindekreisen. Wo bleibt das in den eigenen Gemeinden? Geben wir das da wirklich weiter, zum Beispiel? Oder sind wir in der Politik, tun wir da auch unsere Stimme, erheben wir das Salz in der Welt? Wir müssen jetzt nicht alle Politiker werden, ganz und gar nicht. Aber dass wir gucken, wo uns Gott hingestellt hat, welche Möglichkeiten wir haben, in der Umgebung hier einwirken zu können für das Leben und uns von Gott gebrauchen zu lassen und einzuwirken. Und dass wir das mindestens an andere Menschen weitergeben in unserem Umfeld. Dass wir so ein paar Punkte einfach, ich hatte es ja schon gesagt, das Gebet, vorhin hat die Dame, die das in Saarbrücken organisiert, ich glaube, die Dame dort hinten war, sie hat so schön gesagt, wir beten die ganze Zeit dafür, aber man sieht noch keine sichtbaren Erfolge. Doch, die Erfolge sind da, 100%ig, man sieht sie eben nur noch nicht. Meine Oma hat auch Jahrzehnte für mich gebetet, ist dann vorher gestorben, bevor ich Christ wurde. Hat sie selber nicht gesehen, aber manchmal Gebet, das wissen wir, bewirkt etwas. Auch wenn es vielleicht manchmal dauert oder lange dauert. Dass wir das Schweigen brechen, dass wir den Bibelvers aus Sprüche 31 auch hier anwenden und ernst nehmen, dass wir unseren Mund für den Stummen öffnen und dass wir dem Ungeborenen eine Stimme geben und es versuchen, was in unseren Mächten steht, dass wir zu schützen, versuchen und dass jede Frau von Ihnen zum Beispiel sprechen, Sie auch Ihren Frauenarzt oder Frauenärzte einmal an, kommen Sie mit ihr ins Gespräch, die meisten haben doch darüber noch gar nicht gehört und die sind in ihrem Studium nie darauf vorbereitet worden. Da gibt es so viele Anknüpfpunkte, wo man ins Gespräch kommen kann darüber. Nicht bevormundend, nicht anklagend oder anfeindend gar, sondern dass man auch den anderen, auch wenn er eine andere Meinung erstmal hat oder vielleicht Jesus noch nicht kennt, dass man ihn liebevoll, wertschätzend begegnet, aber darüber ins Gespräch kommt. Dass man eben es in die Gemeinde, Jugendarbeit, in die Politik bringt, in ihre Gemeinden, dass solche Themen auch in Gemeinden hineingetragen werden, in die Christen. Dass wir hier in der Region auch das Christenwissen, das Betroffene wissen, wo können sie sich hinwenden. Dass sie wissen, wo gibt es eine Alpha-Gruppe, wo gibt es eine kahle Gruppe, wo gibt es hier Christen, die sich aktiv dafür einsetzen. Wenn ein junges Paar keinen anderen Ausweg sieht als eine Abtreibung, wenn es sich in einer subjektiven, absoluten Not befindet, wenn eine Frau verlassen worden ist oder Druck bekommt von ihrem Partner oder von ihren Eltern, du musst abtreiben, wo kann so jemand hingehen? Weiß dann so ein Mädchen oder so eine Frau, hier gibt es Christen in der Region, die mich nicht verurteilen, die mich nicht bevormunden, sondern die mich lieb haben und zu denen ich mich wenden kann, wenn ich in einer Notlage bin. Ist das in unseren Gemeinden so? Sind wir als Christen bekannt in der Region für diejenigen, zu denen man kommen kann und vorbehaltlos geliebt wird? Dieses Paar, die das in Indien machen, die so eine wunderbare Arbeit machen, die sagt so schön, wir können die Menschen nicht ändern, wir können manchmal auch nur daneben stehen, aber wir können sie lieben. Und ich glaube, das ist erstmal so die erste ganz wichtige Aufgabe, die wir haben, auch in dieser ganzen Problematik, dieser Thematik. Und wenn eine Abtreibung geschehen ist, dass wir nicht bevormunden, sondern dass auch diese Frauen wissen, sie können dort angenommen werden und aufgenommen werden. Und das ist ja für sie so ein großes Dilemma, wo ja so viele Frauen zerbrechen dran. Und wenn man die Gesundheit der Frauen ernst nimmt, dann bietet man ihnen auch danach Hilfe an, Vergebung und die einzige Möglichkeit, damit auch klar zu werden. Und wie viele Frauen gibt es, die selber Abtreibungen hatten und durch den Zerbruch in ihrem Leben dann Jesus Christus kennengelernt haben oder seine Liebe und Vergebung kennengelernt haben. Und einige von denen sind heute die ganz aktiven Frauen, die sich für Frauen in Not einsetzen und für Ungeborene. Also ich habe eine Denise Montaney, weiß nicht, ob die ein Begriff ist, sie hat auch einige Bücher geschrieben, hat selber zwei Abtreibungen, ist in Kanada unterwegs und die reist mit vielen anderen betroffenen Frauen durch die Gegend bis zur WHO und bis zur UNO und hält dort Reden aus betroffenen Sicht. Und wie wenig sie davor informiert wurde, was das mit ihr gemacht hat und was die Folgen einer Abtreibung sind und wie grausam das ist. Und das und ihre Botschaft ist, Jesus liebt dich, das ist die zentrale Botschaft ihrer Vorträge, aber auch, dass man das Frauen nicht antun soll und wie wichtig ist es, Frauen auch davor zu bewahren oder zumindest adäquat zu informieren. Gut, und das ist vom medizinischen Bereich her, keiner kann ja gezwungen werden mitzuwirken, dass wir das auch anderen ermutigen. Wie viele Frauen kommen auch zu mir oder wenn ich Vorträge in Unis halte oder bei Studenten, die sagen, kann ich überhaupt in dieses Fach gehen, Gynäkologie? Das ist doch so gefährlich mit Abtreibung und so weiter. Manche trauen sich sogar noch nicht einmal Hebamme zu werden. Doch, das sind wunderschöne Berufe und es wäre besser, wenn da mehr Christen drin wären, die da auch ihre Stimme kundtun. Also es gibt genug Möglichkeiten, wo jeder von uns wirken und einwirken kann. Den ersten Schritt haben Sie alle schon getan, dankenswerterweise, dass dieses hier thematisiert wird.